Wenn die Stimme schon aggressiv klingt vom Mikrofon her, dann kann eine Situation sehr viel schneller eskalieren, als wenn die Klangqualität gut ist.
Das Mikrofon kann über den Erfolg einer Videokonferenz entscheiden. Wir haben einige Mikros getestet für das Büro daheim. Außerdem grünes Licht für sogenannte Kreuzimpfungen gegen Corona und das Hitzedrama in Kanada. Alles Klimawandel? Antworten gibt's hier. Herzlich willkommen.
Wissenschaft auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira.
Wenn man im Moment auf eine Wetterkarte schaut, ist die gesamte Pazifikküste von Kanada und auch noch der Nordwesten der USA dunkelrot gefärbt. Dort ist es so heiß wie noch nie seit Beginn der Wetteraufzeichnung. Seit mehreren Tagen fast 50 Grad, wo der Sommer sonst gern auch mal nur sanfte 20 Grad mild ist, in der Provinz British Columbia. Aktuell Rekord Gluthitze, Trockenheit und Waldbrände außer Kontrolle. Ist das jetzt die menschengemachte Erderwärmung? Vor der Sendung konnte ich mit Florian Imbery vom Deutschen Wetterdienst sprechen. So dramatisch die Hitze ist für die Menschen dort, für die Forschung ist es gerade sehr interessant, oder?
Es ist auf jeden Fall ein spannender Moment. Unsere Vorhersagemodelle haben das letzte Woche schon angekündigt, dass eine, nennen wir es mal, historische Hitzewelle über diese Region kommen wird. Also es kam nicht ganz überraschend. In der Intensität sind wir natürlich auch erstmal etwas sprachlos. Also es ist etwas, was wir normalerweise so in diesen Breiten nicht erwarten würden. Die Region mit der stärksten Erhitzung liegt auf einer geografischen Breite von Frankfurt. Also von dem her ist das ein bisschen übertragen. Also kann man sich die Dimension in etwa auch vorstellen.
Ja. Banal ausgedrückt könnte man sagen, da hat sich ein Hochdruckgebiet festgeklemmt. Sie als Experte sprechen da von einer Omega-Wetterlage. Warum Omega? Was bedeutet das?
Also dieser griechische Buchstabe Omega, dieses nach oben gewölbte, das ist ein Teil des Jetstreams. Es ist ein den Globus umfassender Schnell-Starkwindband in einer höheren Etage der Atmosphäre, der angetrieben wird von dem Temperaturunterschied zwischen Arktis und Nicht-Arktis, gemäßigten Breiten bis Subtropen. Und in bestimmten Situationen kann dieser Starkwindstrom sich ausbeulen mit Wellen und Bergen. Und wenn diese Ausbeulungen besonders intensiv sind, dann kann das zu einem stehenden Band werden. Und wenn wir so eine Situation haben, dann wird genauso ein Hochdruckgebiet stationär eingeklemmt und kann nicht mehr weiterziehen.
Das heißt, in dieser Omega-Beule ist quasi die Hitze mehr oder weniger gefangen.
Genau.
Jetzt ist natürlich die Gretchenfrage, was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Wo ist da der Zusammenhang, der vermutete?
Ich habe ja vorhin schon gesagt, dieser Jetstream kann mal mehr, mal weniger meandrieren. Der Antrieb ist der Temperatur- und Druckunterschied zwischen Arktis und Subtropen und mittlere Breiten. Und was wir natürlich genau beobachten können und beschreiben können, ist, dass die Arktis der Bereich der Erde ist, wo wir die stärkste Erwärmung erleben. Durch den Klimawandel. Das ist eine eindeutige Tatsache. Und es gibt eine Hypothese, dass durch diesen abnehmenden Temperaturunterschied zwischen Arktis und Nicht-Arktis auch Druckunterschiede abnehmen und dadurch sich dieser Jetstream verlangsamt, mit der Folge, dass es öfters diese Ausbeulungen gibt von diesen Wellen. Das ist eine sehr plausible Erklärung. Das Problem ist allerdings auch, wir reden über Prozesse, die in 10 bis 15 Kilometer Höhe passieren, und da haben wir noch nicht so lange ein dauerhaftes Monitoring.
Schon nächste Woche sollen zu dieser Rekordhitze in Kanada erste Studien kommen, erste Beobachtungen und Messergebnisse. Was werden die belegen, dass es eindeutig der Klimawandel ist, der da an der kanadischen Westküste wütet?
Ich kann das Ergebnis nicht vorausnehmen, also ich weiß es einfach nicht, aber wir hatten so eine Studie zum Beispiel auch letztes Jahr für eine sehr intensive Hitzeperiode im nördlichen Sibirien, also das auch schon in der Arktis liegt, und da war das Ergebnis, dass in einer Welt mit Klimawandel ein solches Ereignis wie im Sommer 2020 heute mindestens 300 Mal wahrscheinlicher ist.
Und doch kann das menschliche Gehirn mit Statistiken oft wenig anfangen, wenn es dann ums Handeln geht. In Kanada sind in den letzten Tagen 3-mal so viele Menschen gestorben wie sonst aufgrund der Hitze. Brauchen wir mehr dieser Hitzetoten, um zu begreifen, wie dramatisch der Klimawandel ist?
Das hoffe ich eigentlich nicht. Das Problem ist, wir hatten auch schon in Mitteleuropa und in Deutschland in den letzten 2 Jahrzehnten sehr intensive Hitzeperioden. Also Im Sommer 2003 hatten wir ein Ereignis, das Westdeutschland und insbesondere Frankreich unglaublich in der Klammer hatte. Und es wird davon ausgegangen, dass es mehrere Zehntausende Tote gab zu diesem Ereignis. Und das sind erschreckende Zahlen auf jeden Fall. Also ich kenne kaum eine andere Naturkatastrophe, wo so viele Menschen sterben. Das ist natürlich ein ganz wichtiges Warnsignal in Richtung verstärkter Klimaschutz, gar keine Frage, und natürlich auch verstärkter Anpassungsmaßnahmen. Wir brauchen beides mit Sicherheit zurzeit.
An der kanadischen Pazifikküste leiden Natur und Mensch gerade unter einer historischen Hitzewelle. Erklärungen dazu waren das von Florian Imbery vom Deutschen Wetterdienst. Vielen Dank Ihnen.
Vielen Dank, gerne.
Jetzt ist es offiziell. Bund und Länder haben sich für die Kreuzimpfung ausgesprochen. Wer also bisher einmal mit dem Impfstoff von AstraZeneca geimpft ist, soll möglichst bald eine Zweitimpfung mit einem mRNA-Impfstoff von BioNTech oder Moderna bekommen. Die Gesundheitsminister folgen damit der Empfehlung der Ständigen Impfkommission.
Die Kombination von AstraZeneca und BioNTech schützt mindestens so gut wie BioNTech. In manchen Fällen sogar noch besser.
Die Idee gibt es schon länger, dass es in manchen Fällen sehr schlau sein kann, Impfstoffe zu kombinieren. Und Mitte Mai hat das eine erste Studie eben für die Abfolge AstraZeneca und BioNTech auch bestätigt. Aber könnte das auch bei anderen Kombinationen funktionieren? Schließlich lagern mittlerweile Impfstoffe von 4 verschiedenen Herstellern in den Kühlschränken. Johannes Rostäuscher über das Prinzip Mix and Match.
Verschiedene Impfstoffe zu kombinieren, kann eine ziemlich gute Idee sein. Unter anderem, weil unterschiedliche Impfstoffe auch verschiedene Akteure unseres Immunsystems in Stellung bringen. 2 Beispiele. Erstens die Antikörper, die von Anfang an die Infektion verhindern sollen. Die werden besonders gut von den mRNA-Impfstoffen angeregt, also von BioNTech und Moderna. Zweitens die T-Killerzellen, Teil der sogenannten zellulären Immunantwort. Sie bringen Zellen um, die bereits vom Virus befallen sind und verhindern so, dass sich die Krankheit weiter ausbreitet. Christine Dahlke, Impfforscherin am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Wenn man sich die T-Zellantworten anguckt, die ja sehr viel langanhaltender sind als die Antikörperantworten, die auch nicht so abhängig sind von den Varianten. Und da konnte gezeigt werden, dass bei einer Erstimpfung mit AstraZeneca, wenn man dann mit BioNTech auffrischt, dass die T-Zellantworten sehr viel besser sind. Und daher denke ich, dass die Kombination gut ist, um einmal gegen die Infektion zu schützen, aber auch für den Krankheitsverlauf sehr viel besser ist.
Die bereits erprobte und jetzt empfohlene Kombination AstraZeneca-BioNTech bringt also eine bessere Antwort der T-Killerzellen. Und das ist nicht alles. Auch bei der Antikörperreaktion ist die Kombination offenbar sehr gut. In einer aktuellen Studie aus Oxford hat die Kombi den Versuchsteilnehmern 10-mal so viele Antikörper beschert wie 2 Spritzen AstraZeneca. Selbst wenn man die Reihenfolge umdreht, also erst BioNTech, dann Astra, bringt es noch 5-mal so viel.
Das ist immunologisch gesehen jetzt keine Seltenheit. Also wir machen andere Impfungen auch mit 2 verschiedenen Impfstoffen. Und von daher ist das jetzt nicht das erste Mal, dass man sowas beobachtet.
Sagt Carsten Watzel, Professor für Immunologie in Dortmund. Watzel ist überzeugt, dass man diese Erkenntnisse auf weitere Kombinationen übertragen kann. Zum Beispiel AstraZeneca mit Moderna. Bislang spielt das Präparat bei uns noch keine allzu große Rolle. Nur 9% der in Deutschland verimpften Dosen kommen von dem amerikanischen Hersteller. Das dürfte sich aber voraussichtlich bald ändern. Im 3. Quartal wird hier mehr erwartet. Christoph Spinner, der Pandemiebeauftragte am Klinikum rechts der Isar in München, zeigt sich sicher, dass die Kombination problemlos funktioniert.
Wir können zumindest theoretisch nach allem, was wir heute wissen, davon ausgehen, dass es keine große Rolle spielen dürfte, ob eine Zweitimpfung mit BioNTech oder Moderna durchgeführt wird. Und tatsächlich wird das in Deutschland in den Impfzentren ja bereits so gelebt.
Zwischenfazit: Die Kombination des Vektorimpfstoffs von AstraZeneca mit einem mRNA-Vakzin von BioNTech oder Moderna ist je nach Untersuchung genauso gut wie 2-mal BioNTech oder sogar etwas besser. Und dann gibt es noch einen weiteren Impfstoff, dessen Beliebtheit bisher überschaubar ist: Johnson & Johnson. Nur 3,5% der in Deutschland verabreichten Dosen kommen von der US-Firma, obwohl hier sogar nur eine Spritze genügt. Das Problem, das Johnson & Johnson Präparat schützt im Vergleich zu den anderen deutlich weniger vor Ansteckung. Auf der anderen Seite erzeugt der Impfstoff besonders viele T-Zellen, also die, die vor den schweren Erkrankungen schützen. Auch hier wäre deshalb ein möglicher Ansatzpunkt, jetzt Johnson & Johnson, das ist theoretisch schon der volle Impfschutz, und trotzdem das Ganze in ein paar Monaten mit BioNTech oder Moderna nochmal pushen.
Ich denke schon, dass wenn man jetzt den Impfstoff von Johnson & Johnson bekommt, und der induziert ja eine gute T-Zellantwort, dass wenn man im Herbst jetzt zum Beispiel einen RNA-Impfstoff wie BioNTech oder Moderna bekommt, dass es sehr viel hilfreicher ist, dann diese neutralisierenden Antikörper zu induzieren und zusätzlich noch die T-Zellantwort zu boosten. Und diese Untersuchung läuft auch gerade schon in den USA.
Fazit: Die Kombinationen von Impfstoffen bieten viel Potenzial. Um den Impfschutz zu verbessern und gleichzeitig die in den Kühlschränken liegenden Impfdosen besser zu nutzen. Einzige Tücke: die gerade offenbar hip werdende Impfmüdigkeit nach dem Motto, der Herbst ist fern und die anderen lassen sich ja eh impfen. Christine Dahlke.
Besonders die Erwachsenen sollten sich bitte jetzt impfen und auch verhindern, dass Kinder und Jugendliche betroffen sind. Also ich glaube, die Erwachsenen sind jetzt am Zug.
Grünes Licht jetzt für Kreuzimpfungen. Informationen zur Empfehlung der Ständigen Impfkommission waren das von Johannes Rostäuscher. Hier ist Bayern 2 um 16 nach 6.
IQ, Wissenschaft und Forschung gibt es auch im Internet. Als Podcast unter bayern2.de.
Videokonferenzen werden wohl bleiben, auch nach der Pandemie. Sind ja auch praktisch. Der große Nachteil von Online-Meetings ist allerdings, dass man die Stimmung schlechter spürt, die kleinen, unterschwelligen Signale, die Menschen aussenden. Umso wichtiger, dass wenigstens das gut funktioniert, was übertragen werden kann, nämlich Bild und vor allem der Ton. Die eingebauten Mikros sind oft mittelmäßig. Dabei bewirkt ein guter Sound beim Sprechen mehr, als man meint. Mein Kollege David Globig hat mehrere Mikrofone getestet.
Bei Videokonferenzen klingt der Ton gerne mal so.
Über ein eingebautes Mikrofon etwa.
Häufiger aber auch so, mit einem nicht ganz so tollen Headset. Die Folge? Man versteht zwar so ungefähr, was das Gegenüber sagt, trotzdem bleibt akustisch einiges auf der Strecke, betont Adele Kurzil. Sie ist Tontechnikerin beim Bayerischen Rundfunk.
Es gibt Untersuchungen, dass zuerst, bevor der Inhalt beim Hörer ankommt, kommt der Klang an. Der Klang ist erstmal wichtiger. Und wenn ich einen guten Klang rüberbringe, dann höre ich auch dem Gegenüber lieber beim Inhalt zu.
Doch wie erreicht man eine möglichst gute Tonqualität, ohne dass es kompliziert und teuer wird? Wenn man einen Preisrahmen von 100 bis 150 Euro ansetzt und im Web nach positiven Bewertungen schaut, dann stößt man immer wieder auf 4 USB-Mikrofone. Dank eingebauter Analog-Digital-Wandler lassen sie sich per USB direkt an jeden halbwegs aktuellen Computer anschließen.
Die Kandidaten.
2 kommen vom australischen Hersteller Rode, geschrieben übrigens mit einem skandinavisch wirkenden, durchgestrichenen O. Zum einen das Rode NT USB Mini, zum anderen das deutlich größere Rode NT USB. Beide fühlen sich mit ihrem Metallgehäuse schwer an und wertig, und sie werden mit einem kleinen Tischfuß bzw. Mini-Stativ geliefert. Ähnlich sieht es auch beim Audio-Technica AT 2020 USB Plus aus. Das vierte Mikrofon, das AKG Lyra, fällt etwas aus dem Rahmen. Es hat nur ein Kunststoffgehäuse und ist, zum Beispiel bei den Drehreglern, nicht ganz so sauber verarbeitet. Dafür kann man es von Mono auf Stereo umschalten und man kann 2 Gesprächspartner aufnehmen, die einander gegenüber sitzen.
Der Test.
Wir haben einen Sprecher, Carsten Fabian, und eine Sprecherin, Diana Gaul, jeweils 2 kurze Texte vorlesen lassen. Der eine Text enthielt ein paar Stolpersteine für Mikrofone. Der zweite war der Anfang eines bekannten Märchens.
Das Ergebnis.
Alle 4 getesteten Mikrofone klingen deutlich besser als die Mikrofone, die in Notebooks oder in externe USB-Kameras eingebaut sind. Und auch um einiges besser als die Mikrofone, die in Standard-Headsets stecken. Das ist nicht weiter verwunderlich. Aber es gibt trotzdem auch zwischen diesen guten USB-Mikros deutliche Unterschiede, sagt BR-Tontechniker Winfried Messmer. Was machen nun die Mikros mit den Stimmen? Da wäre zum Beispiel das Rode NT USB Mini das kompakteste Mikrofon im Testfeld. Über dieses Mikrofon klingt die kurze Textpassage so.
Bei einem Mikrofontest muss man so einiges überprüfen. Wie klingen etwa die manchmal extrem lästigen S-Laute?
Also mir fällt auf, dass der Frequenzgang schon ein bisschen beschnitten ist, dass die Tiefen ein bisschen fehlen, finde ich. Und dass es Carsten nicht mehr ganz trifft als Sprecher.
Also seine volle Klangfarbe ist hier nicht erhalten, die ist weg. Das klingt einfach dünn, dieses Mikrofon.
Anders das Audio-Technica AT 2020 USB Plus.
Hans hatte 7 Jahre bei seinem Herrn gedient. Da sprach er zu ihm: Herr, meine Zeit ist herum.
Also mir gefällt das sehr gut. Das würde ich akzeptieren als Aufnahmemikro. Vom Klang her empfinde ich als angenehm.
Hörbar sind diese Unterschiede auch bei Frauenstimmen. Klanglich sind diese beiden Mikrofone die Extreme in unserem Test. Das größere Rode NT-USB und das AKG Lyra liegen dazwischen.
Fazit?
Ihren Zweck erfüllen alle 4 Mikrofone. Sprache klingt mit ihnen wesentlich natürlicher und nuancenreicher als mit eingebauten Mikrofonen oder mit Standard-Headsets. Unser Favorit unter den Testkandidaten ist dann aber doch das Audio-Technica AT 2020 USB Plus. Mit ihm kommt man zumindest relativ nah an die Tonqualität heran, die professionelle Mikrofone für Sprachaufnahmen liefern. Allerdings sollte man zusätzlich für ein paar Euro einen Pop- bzw. Plop-Schutz anschaffen, damit nicht so etwas passiert wie hier beim Wort Mikrofontest.
Bei einem Mikrofontest muss man so...
Ein Problem, das fast alle Mikros im Testfeld haben, wenn man sie aus kurzer Entfernung bespricht. Einzige Ausnahme, das Rode NT-USB, bei dem ist ein wirkungsvoller Schutz schon mit dabei. Auf diese Weise stellt man den Videokonferenzplattformen ein möglichst perfektes Audiosignal zur Verfügung. Damit steigen die Chancen, dass die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einer solchen Konferenz einen akustisch unverfälschten Eindruck von ihrem Gegenüber bekommen.
Mikrofone für Videokonferenzen im Test. Wenn das jetzt zu schnell ging zum Mitschreiben, die ganze IQ-Sendung von heute finden Sie ab 19 Uhr natürlich auch im Netz als Podcast unter br.de/IQ.
Bayern 2. Wissenschaft schnell erzählt.
Heute von Helmut Nordwig und wir starten mit einem Vulkanausbruch in Mitteleuropa.
Ja, einem der größten, die es dort jemals gegeben hat. 13.000 Jahre ist es her. Es ist in der heutigen Eifel, wo der Laacher See sich befindet und die Benediktinerabtei Maria Laach. Es muss eine ungeheure Katastrophe gewesen sein. 20 Kilometer hoch die Aschesäule und der Auswurf hat den nahegelegenen Rhein aufgestaut. Bis zum Schwarzwald.
Das klingt wirklich gewaltig.
Ja, und die Ascheteilchen, die sind sogar in Schweden niedergegangen. Und auch dort, wo heute Marburg an der Lahn ist, 140 Kilometer entfernt, da gibt es immer noch eine Schicht, die teilweise mehr als einen Meter dick ist. Jetzt haben Geologen der dortigen Uni gezeigt mit Bohrungen, diese Ablagerungen sind flächendeckend. Auch durch den Fluss, die Lahn, vermutlich dorthin gespült aus dem ganzen Einzugsbereich. Ja, und auch wenn es sehr katastrophal gewesen sein muss, dieses Ereignis, es hat auch sein Gutes gehabt. Seit 11.000 Jahren ist diese Gegend dauerhaft besiedelt. Der Boden ist sehr fruchtbar. Wer gerne Wein trinkt, weiß auch, dass der gut ist. Und das liegt daran, dass das Vulkangestein viel Wasser speichern kann.
Und der Vulkan selbst, der ist aber jetzt kalt, oder?
Der ist nicht erloschen. Es gibt immer wieder Erdbeben in der Eifel. Die Gegend ist immer noch geologisch aktiv, aber unmittelbare Gefahr besteht nicht.
Gut.
Jetzt geht's mit einem bioabbaubaren Herzschrittmacher weiter, der sich im Körper nach einiger Zeit wieder auflöst.
Wozu braucht man sowas?
Ja, also nach Operationen, nach einem Herzinfarkt zum Beispiel, da brauchen die Herzen von Patienten manchmal für ein paar Wochen Unterstützung. Und diese Menschen bekommen dann vorübergehend einen Schrittmacher eingesetzt. Der muss dann in einer zweiten Operation wieder entfernt werden. Das will man natürlich gerne vermeiden. Deswegen haben US-Forscher jetzt mal einen Herzschrittmacher entwickelt aus Kunststoff, Wachs und Metall. Und den haben sie in Tierversuchen getestet. Der hat eine Woche lang funktioniert und dann hat er sich wieder aufgelöst. Und zwar in ungiftige Bestandteile, mit denen der Stoffwechsel fertig wird.
Aber da ist doch ganz viel Elektronik drin. Wie geht das?
Das stimmt, aber die entsprechenden Metalle, da geht es um Magnesium, Wolfram und Silizium, die sollen in dieser Menge tatsächlich unschädlich sein.
Okay.
Ja, und das Gerät braucht nicht mal eine Batterie. Es wird nämlich über eine Antenne geladen. Da muss man nur ab und zu von außen einen kleinen Radiosender dran halten. Das Ganze klingt sehr gut, aber bisher waren das Tierversuche und klinische Studien mit Menschen, die stehen noch aus. So, und jetzt geht's noch um Corona und Haustiere.
Ja, Hunde können sich anstecken, oder? Das weiß man.
Das ist schon länger bekannt und jetzt zeigt eine Forscherin in Kanada, Katzen infizieren sich noch viel leichter. Diese Forscherin, die hat nämlich Haustieren von Covid-19 infizierten Menschen diesen Haustieren hat sie Blut abgenommen und geschaut, ob da drin Antikörper gegen das Virus zu finden sind. Das ist ja das Zeichen einer vorausgegangenen Infektion.
Genau, ja.
Und bei 2/3 der Katzen war das so. Die Besitzer der Katzen, die haben auch über laufende Nasen bei den Tieren berichtet, über Atemnot. Und die Forscherin, die hat dafür auch eine biologische Erklärung. Die Zellen von Katzen, die haben nämlich eine Eintrittspforte sozusagen, die das Virus besonders leicht reinlässt. Mhm. Und sie schlafen auch häufig im Bett ihrer Besitzer.
Jetzt wäre noch die Frage, können diese infizierten Katzen wiederum andere anstecken, Menschen oder Tiere?
Das ist nicht klar, weder bei anderen Menschen noch bei Artgenossen. Trotzdem empfiehlt die Forscherin und übrigens auch andere, wer Corona hat, der sollte auch zu Haustieren Abstand halten, sie mal mindestens nicht mit ins Bett nehmen.
Vielen Dank, Helmut Nordwig, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft. Nächste Woche gibt's wieder milde, trockene Sommernächte, sternenklar. Da könnte man sich den Liegestuhl mitten auf die Wiese stellen oder auf den nächsten unbebauten Hügel radeln und einfach mal nach oben schauen. Und wir sagen Ihnen jetzt schon mal, was Sie da so alles sehen werden und was es mit dieser großen, runden Lampe am Nachthimmel auf sich hat.
Heute ein genauer Blick auf unseren auffälligsten Begleiter am Nachthimmel, den Mond. Der Mond ist ja wunderbar am Himmel zu beobachten. Wer genau hinschaut, dem fällt auf, er erscheint täglich an einer anderen Stelle am Nachthimmel. Wo genau? Das hängt von 2 Dingen ab. Einerseits dreht sich die Erde um sich selbst. Das gesamte Himmelsgewölbe bewegt sich scheinbar über uns, von Ost nach West. Natürlich ist es genau andersherum. Das Himmelsgewölbe mit seinen Fixsternen bleibt fest stehen und wir drehen uns unter ihm, auch unter dem Mond. Und das kann man sehr gut sehen. Der Mond geht wie alle Himmelsobjekte im Osten auf, erreicht innerhalb eines Tages oder einer Nacht seinen höchsten Stand am südlichen Himmel und versinkt dann im Westen. Zweitens gibt es noch eine andere Bewegung, die die Position des Mondes bestimmt. Der Mond wandert in knapp einem Monat einmal um die Erde, ostwärts, und zwar in Drehrichtung der Erde. Und deswegen verschiebt sich die Position am Nachthimmel, der ja quasi fix bleibt. Das kann man innerhalb einer einzigen Nacht beobachten. Wenn der Mond neben einem markanten Stern aufgeht, dann bewegt er sich im Laufe der Nacht langsam nach links, innerhalb einer Stunde so weit, wie der Vollmond breit ist. Und so kommt es, dass der Mond täglich an einer etwas anderen Stelle am Himmel aufgeht. Im Juli sind wir immer noch in der Jahreszeit mit den kürzesten Nächten. Fast ein bisschen schade, weil man so schöne Sternbilder sehen kann. Zum Beispiel den Skorpion, der nur im Sommer ganz auftaucht. Findet man im Süden, aber tief unten am Horizont. Gut zu sehen ist vor allem sein Stern Antares, ein roter Riese, der ist sehr hell. Und die Milchstraße, die lohnt im Juli natürlich auch. Und dort, wo sie im Süden vom Horizont aufsteigt, findet man das Sternbild Schütze. Wenn man dorthin schaut, blickt man direkt ins Zentrum unserer Galaxie. Da ist ein großes Sternengewirr. Auch Planeten findet man. Venus kurz nach Sonnenuntergang, der zarte Abendstern, tief im Westen, doch im Sommer stört der helle Horizont. Im Herbst wird das völlig anders sein, dann wird die Venus hoch am finsteren Himmel stehen. Und wir sehen Saturn und Jupiter. Anfang Juli erst ab Mitternacht, Ende Juli schon ab 10 Uhr abends. Die stehen relativ nah beieinander, im Südosten tauchen die auf. Und ein leicht bewölkter Himmel kann im Monat Juli auch etwas ganz Besonderes sein. Es besteht nämlich eine gute Chance auf leuchtende Nachtwolken, die lang nach Sonnenuntergang von Lichtstrahlen erfasst werden und in der Dunkelheit aufleuchten. Mehr zum Sternenhimmel im Juli, den Sternbildern und schöne Fotos von den leuchtenden Nachtwolken finden Sie unter br.de/Sternenhimmel.
Danke, Yvonne Meyer. Sonnenuntergang ist im Moment so zwischen 9:15 und 9:30. Danach dann gute Sicht auf die volle Sternenpracht bei klarem Himmel. Schön, dass Sie dabei waren bei IQ Wissenschaft und Forschung, sagt Birgit Magira, und ein schönes Wochenende Ihnen.